Jesus, wir warten auf dich. Das ist etwas, was uns, wie ihr gemerkt habt, ganz intensiv befasst als Älteste, also als die Mitglieder der Leitung dieser Gemeinde. Und uns geht es nicht darum, uns selbst zu hüten, uns selbst zu weiden, sondern unser Anliegen ist, euch auf Weide zu führen. Unser Anliegen ist, dass wir Reben sind am Weinstock. Und dieser Weinstock ist unser Herr. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der bringt reiche Frucht. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Dieses Bild vom Weinstock und von den Reben ist ein Bild der Freude. Und es taucht in der Bibel immer wieder einmal auf im Alten und Neuen Testament und Jesus bezieht sich darauf. Und wenn er dieses Bild gebraucht, dann weckt er darin eine tiefe Sehnsucht in den Menschen. Nämlich diese Sehnsucht nach frischem Traubensaft. Die Freude, die wir empfinden, wenn wir in gemütlichem Raum zusammen ein Glas Wein trinken. Der Weinstock ist in der Bibel immer ein Bild für Glück, für Segen, für überfließenden Reichtum. Und so endet dann diese Rede Jesu auch in Johannes 15, dass er nämlich sagt, ich habe den sehnlichen Wunsch, dass eure Freude in euch, meine Freude in euch vollkommen sei. Weinstock und Reben. Es ist ein Bild der Freude. Und dieses Bild, das Jesus gebraucht, fügt zweierlei fest zusammen. Den Willen Jesu und die Frucht unseres Lebens. Wenn die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist, wird Frucht sichtbar. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, heißt es in Vers 4, nur dann könnt ihr Frucht bringen. Genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock ist. Bernd hat eben von den Sendschreiben gesprochen und ein Sendschreiben Gottes quasi an mich, das ich gerne die Gemeinde weitergebe, ist eine Frage Jesu. Eine Frage, die Jesus mir stellt und die ist ganz einfach. Was würde in deinem Umfeld fehlen, wenn du nicht mein Nachfolger wärst? Was würde in deinem Umfeld fehlen, Arne, wenn du kein Christ wärst? Was wäre denn dann anders bei den Menschen, mit denen du umgehst, wenn du nicht mit dem Weinstock verbunden wärst? Als Christ, ich Arne, und als Gemeinde haben wir persönliche Werte. Jeder hat Werte. Und als Gemeinde haben wir uns Werte gegeben, die uns wichtig sind. Einladend glauben und miteinander teilen gehört dazu. Denn Jesu Willen ist es, dass wir Salz und Licht sind in dieser Welt. Deswegen wollen wir einladend glauben und mit anderen teilen. So wollen wir Licht und Salz sein. Vergangene Woche führte ich ein Telefonat mit einer Frau. Und ihr Mann, Anfang 50, liegt im Sterben. Und die Trauer über diesen Abschied, die ist groß. Denn sie sagt mir, hier geht ein Mensch und das Bitterste und Schmerzhafteste an seinem Tod ist, dass sein Leben keine Spur im Sand hinterlässt. Da sind mir die Tränen gekommen. Hier geht ein Mensch und sein Leben hinterlässt keine Spur im Sand. Und ich höre noch einmal die Frage in mir: Wem bist du der Nächste? Wem bin ich der Nächste? Was würde in meinem Umfeld fehlen, wenn ich kein Christ wäre? Oder um bei dem Videoclip von Michael Jackson und diesen Initiator aufzugreifen: Wo zeigt sich in meinem Leben Christusähnlichkeit? Eins ist ja klar: Die Frucht unseres Lebens mit Jesus hat immer nur eine zeitlich begrenzte Wirkung. Du hinterlässt Spuren, die mit der Zeit verwehen. Und vielleicht kennen tatsächlich die Kinder deinen Namen schon nicht mehr. Aber ist es deswegen für mein und für dein Leben unbedeutend, Spuren zu hinterlassen? Nein. Dass die Spuren verwehen, macht unser Leben, dein Leben für den Nächsten nicht unbedeutend. Jesu Passion wussten viele seiner Zeitgenossen nicht zu würdigen. Doch hat das Jesus nicht davon abgehalten, Mensch zu werden. Er hat nicht gesagt, da werden viele sein, die interessiert das keine Bohne, dass Gott Mensch wird, also spare ich mir das. Das hat er nicht gesagt, sondern Jesus wurde Mensch. Sein Motiv war die Liebe. Sein Motiv war die Liebe zu den Menschen. Ihr seid das Licht, das Salz der Welt. Das Motiv dafür ist die Liebe. Und das möchte ich mir gerne mit euch jetzt genauer anschauen. Jesus sagt in Vers 10, Johannes 15, Vers 10, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und deswegen habe ich mich auf diesen Gottesdienst akribisch, malerisch vorbereitet und um einen ganz runden Kreis bemüht. Und ihr seht, naja. Aber da steht, du hast eben das Teil hier verrückt irgendwie. Ich weiß nicht, ob es Jesus lesen kann. Ich lese es vor. Da steht auf diesem Kreis: Gottes Wille, sein Wort, seine Weisungen, seine Gebote. Gottes Wille teilt er uns mit in seinen Weisungen, in seinem Wort, durch seine Gebote. Aber die entscheidende Frage ist: Wie verhält sich dieser Wille Gottes, sein Wort, seine Weisungen, seine Gebote zum Kern der Sache, zur Liebe? Wie verhält sich Gottes Wille zu meiner Liebe? Man könnte ja sagen, Liebe wird dadurch deutlich, dass, wenn hier auf diesem Kreis die Gebote Gottes eingehalten werden, dann ist definitiv Liebe im Spiel. Also halte sein Wort, seine Gebote, dann ist die Liebe definitiv vorhanden. Und ich frage dich, stimmt das? Ich bin viel in Schweden unterwegs, immer wieder einmal. Und in Schweden, außerhalb der großen Städte Malmö, Göteborg oder Stockholm, gibt es wunderbare Autobahnen. Die sind unglaublich breit. die sind unglaublich gut geteert. Da kannst du richtig fliegen lassen. Und da steht immer ein Schild. Und darauf steht 110. Und die Schweden sind gnadenlos, was 110 betrifft. Und ich halte mich an diese Weisung. Ich halte mich an diese Regel. Denn die ziehen dir die Kiste, dein Auto ein, wenn du viel zu schnell fährst. Und ich will ja wieder nach Hause kommen. Heißt das, dass die Weisung des Gesetzgebers in Schweden, 110 auf Autobahn, da fährst du wirklich kilometerweise und siehst kein Auto. Alle 10 Minuten irgend so ein Teil. Und dann hast du 500 Kilometer vor dir. Ich sag euch, das ist hart. Also bei allem Ökowillen, aber das ist hart. Also, meine Frage, bedeutet die Weisung zu empfangen, dass ich, wenn ich mich daran halte, liebe? Also bei aller Liebe, 110 auf schwedischen Autobahnen liebe ich nicht, aber ich halte mich daran. Ich halte mich an eine Vorschrift ohne innere Beteiligung, sogar noch nicht mal mit Überzeugung, schon gar nicht mit Herz und Sinn. Und das ist mein Punkt. Was sagt das aus über das Verhältnis des Willen Gottes, seines Wortes und seiner Weisungen in meiner Beziehung zu ihm? Das ist ja unser Thema in diesem Gottesdienst. In Beziehung leben, in der Gemeinschaft verbunden mit ihm. Und das frage ich euch, junge Leute, auch. Sich auf diesem Kreis bewegen, das kennt ihr auch aus eurem Leben, heißt noch lange nicht, dass ihr irgendwas liebt. Das erfahrt ihr in der Schule, das erfahrt ihr zu Hause, das erfahrt ihr genauso wie die Erwachsenen. Und weil das so ist, ist das zu kurz gesprungen, wenn wir sagen, das ist das Modell des Lebens mit Jesu, des Verbundenseins mit ihm. Wenn Jesus sagt, bleibt in mir, an mir, mit mir verbunden, dann muss es dabei noch um was anderes gehen. Und tatsächlich, die Beziehung, von der Jesus spricht, die vergleicht er mit der von Weinstock und Rebe. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir. Was das bedeutet, verdeutlicht er in den Versen 9 und 10. Jesus sagt, da gibt es den Vater, mein Vater im Himmel. Und hier bin ich sein Sohn. Und wie der Vater mich geliebt hat und liebt, so sagt Jesus, liebe ich dich. Schreib dahin, ich und du. Wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch, sagt Jesus. Das ist die Richtung. So wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Ich habe etwas empfangen und gebe das weiter an euch. Und dann geht es weiter. Bleibt in dieser Liebe. Jesus sagt also, wenn ihr Gemeinschaft mit mir haben wollt, dann bleibt in dieser Liebe. Es gibt eine Rückwärtsbewegung, eine Antwort. Bleibt in dieser Liebe. Und dann fährt er fort, so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Jesus hat den Weisungen, den Geboten seines Vaters geantwortet. Wie der Vater den Sohn liebt, liebt er Jesus uns. Und wie wir ihm antworten, antwortet Jesus dem Vater. Dabei, wenn man sich das anschaut, diese Bewegung des Miteinanders, wird aber auch noch etwas ganz anderes deutlich. Nämlich hier irgendwie fehlt ja was. Wie ist das denn zwischen mir und dem Vater? Ich male diese Linie bewusst gestrichelt, weil es manchmal die Vorstellung gibt, dass wir als Menschen quasi mit Gott eins verbunden sind. Dass Gottes Licht in einem Menschen, in jedem Menschen quasi lebt, wie wir quasi selber göttlich sind. Wer sich ein bisschen im esoterischen Raum bewegt, weiß von diesem Gedanken. Aber die Bibel, Jesus sagt sehr deutlich, es gibt keine Unmittelbarkeit zwischen dir und mir und dem Vater. Sondern unsere Gemeinschaft mit dem Vater, die entsteht und ist verbunden allein durch die Passion Christi. Durch die Passion Jesu. Niemand, sagt Jesus, kommt zum Vater als durch mich. Ihr geht diesen Weg über den Sohn zum Vater. Und wenn ihr geistliche Gemeinschaft und Vergebung eurer Schuld erfahrt, dann geht es nur über den Sohn. Es geht nicht über diese Achse hier draußen. Wer Gemeinschaft mit Jesus haben will in der Vergebung seiner Schuld, der kommt an der Passion Jesu nicht vorbei. Und wir sind im zweiten Sonntag der Passionszeit unterwegs. Jesus gab sein Leben, damit wir Gemeinschaft mit dem Vater hätten. Also das Entscheidende in diesem Bild vom Weinstock und den Reben ist, dass Jesus der zentrale Punkt ist. Nicht das, dass wir ohne Liebe unterwegs sind, sondern dieser Weg, der uns mit Christus verbindet. Jesus hat selber die Kosten seiner Sendung nicht kalkuliert. Jesus hat keine Kosten-Nutzung-Rechnung aufgestellt, als er kam, um uns zu dienen. Menschen haben sich seiner Liebe damals durchaus verschlossen und das geschieht immer wieder. Doch was geschieht, wenn du dich in deinem Umfeld davon entmutigen lässt, dass deine Liebe, dass deine Zuwendung zurückgewiesen wird? Was passiert dann? Was wäre passiert, wenn Jesus gesagt hätte, also ich komme auf die Erde, war echt ein hammerharter Weg, und dann komme ich da an und dann sagen die nicht, wie toll, dass du da bist, sondern, na, was machst du denn hier? Was passiert oder wäre passiert, wenn Jesus sich hätte entmutigen lassen, seinen Weg zu gehen? Und was passiert, wenn du dich entmutigen lässt, in Gemeinschaft mit Jesus deinen Weg zu gehen? Dann geschieht etwas ganz Einfaches. Etwas, was du quasi bei jedem Mittagessen erlebst. Dann fehlt das Salz in der Suppe. Dann fehlt das Salz der Erde, dann fehlt das Licht der Welt. Das meint Jesus, wenn er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt. Vers 17. Dieses eine Gebot gebe ich euch, ihr sollt einander lieben. Das ist der Kern. Jesus kam, um unsere Entfremdung gegenüber dem Vater zu überwinden. Das war ja der Sinn seines Kommens. Wir sind dem Vater entfremdet. Natürlicherweise fragen wir nicht nach ihm. Und das war Teil seiner Passion, unter Menschen zu kommen, die kein Interesse hatten an einem Versöhnungswerk. Wenn sagten sie, wir schaffen das selber auf dieser Umkreis, auf dieser Bahn. Aber Jesus sagt, dadurch stellt sich überhaupt keine Liebe zum Vater ein. Dadurch entsteht keine Beziehung. Dadurch entsteht bestenfalls sowas wie Kadavergehorsam. Friss Vogel oder stirb. Und diese Entfremdung zu überwinden, kam Jesus. Das war seine Passion, die sich am Kreuz dann in letzter Konsequenz zeigte. Also in ihm sein, verbunden mit Jesus, wie der Weinstock mit der Rebe, das lässt mich nicht nach der Befolgung aller möglicher Regeln fragen. Wenn von dir und von mir eine Spur im Sand des Lebens bleiben soll, davon bin ich überzeugt, dann ist es einzig die Spur der Liebe. Und deswegen ist es die Frage an dich und mich, liebst du? Und hast du geliebt? Das wird die eine große Frage am Ende unseres Lebens sein. Und ich glaube, das ist die eine große Frage, die im Gericht Gottes zählen wird. Hast du geliebt? Und dann ist klar, dass Jesus nicht fragt, hast du den Vater geliebt, hast du den Sohn geliebt und war das immer ganz intensiv in allen möglichen Formen, sondern diese Liebe richtet sich auf die Menschen, die er geliebt hat. Sie richtet sich auf den Vater, den Sohn und den Mitmenschen. Sie richtet sich auch auf diese Welt aus, auf diese Schöpfung, um der wir uns derzeit viele Sorgen machen, ganz zu Recht. Und deswegen nochmal kurz in Klammern gesagt, kann ja Tempo 110 auch sinnvoll sein. Es geht um die Liebe. Es geht um die Liebe zu allen Geschöpfen Gottes. Und es geht um die Liebe zu ihm selbst. Ich sagte, Jesus hat die Entfremdung zwischen uns und dem Vater überwunden und er hat uns das deutlich gemacht an seinem Kreuzesleiden. Er hat uns deutlich gemacht, dass an seiner Passion, das ist nicht nur das Kreuzsterben, sondern das ist das ganze Leben, das er investiert hat, seine Menschwerdung. Dadurch hat er uns, die Entfremdeten, dem Vater bekannt gemacht. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Aber was heißt das jetzt für mich konkret in meinem Leben, in deinem Leben? Wie können wir Entfremdung überwinden? Ich glaube, das Erste, was wir tun können, wir können auf Menschen zugehen. Ich war jetzt eingeladen zu einem 70. Geburtstag von jemandem aus meinem freiberuflichen Umfeld. Und ich komme da auf dieser Party an, ich schätze mal so 70, 80 Leute da, und ich kenne wirklich nicht einen, außer den, der mich einlud. Und der war nun ständig in Beschlag genommen von irgendwelchen Menschen. Und dann stand ich da mit meinem obligatorischen Glas Sekt. Wer von euch kennt das? Diesen Klammereffekt. Verlass mich nicht, da kannst du auch so einen Walk machen. Da stehe ich also mitten in dieser Schar der Gratulanten und ich denke, oh, was machst du denn jetzt? Ich kann auf Menschen zugehen. Und dazu habe ich mich entschlossen. Ich habe also geguckt, wo steht jetzt hier jemand so ähnlich wie ich an der Säule oder hinter der Säule mit Sektglas in der Hand. Und tatsächlich, es dauerte nicht lange, ich sah den einen und anderen. Und ich gehe da drauf zu und ich sage, Sie stehen hier auch alleine, ich auch. Wer sind denn Sie? Wie kommen Sie denn hier hin? Und so fort. Das Gespräch wurde lang und länger und ich dachte, so langsam musst du dich vom Acker machen. Da stehen ja noch andere mit Sektglas in der Gegend. Und dann sage ich, ich möchte noch jemand anders mal kennenlernen. Und dann bin ich losgegangen zu der nächsten Person, stand auch allein schon länger an der Säule. Sagt sie mir, meine Frau, Sie haben mich schon angeguckt. Ja, sage ich, Sie stehen hier auch ganz allein. Ja, sagt sie, tue ich Ihnen leid, sprechen Sie mich deswegen an? Nee, ich habe den Eindruck, Sie sind hier auch fremd. Nee, sagt sie, ich bin total heimisch hier, ich kenne den sehr gut und. Und sage ich, ja gut, dann entschuldigen Sie den Irrtum. Also, mein erster Punkt, wie können wir Entfremdung überwinden, ist, auf Menschen zugehen. Und das können wir ständig machen. Und es ist wirklich so, die Menschen freuen sich. Und es ist auch gar nicht furchtbar schlimm. Tut nicht weh. Viele Menschen stehen allein in der Welt rum. Und auf sie zuzugehen, ist etwas von Liebe zeigen. Das Zweite, ich kann mich in das Gegenüber und die Sicht meines Nachbarn oder meines Gesprächspartners hineinversetzen. Manchmal bin ich mit Menschen in Gespräch und ich denke, was haben die für abwegige Gedanken? Das ist ja voll der Hammer. Aber so überbrückt man keine Grenzen. So trägt man nicht zur Entfremdung bei. Ich spüre die Fremdheit. Aber ich lerne auch, wenn ich mich darauf einlasse, die Dinge der Welt aus ihrer Sicht einmal anzuschauen, ist das sogar spannend und interessant. Und dann habe ich auch ein Recht und manchmal die Möglichkeit, die Sicht der Dinge dieser Welt aus meiner Perspektive darzulegen. Und das ist für die anderen dann auch schon mal spannend. Ach, so sehen Sie das. Diskutieren statt polemisieren ist für mich auch etwas, gerade in unserer heutigen Zeit, was wichtig ist, um Entfremdung zu überwinden. Ich finde, es wird unglaublich viel polemisiert, aber es wird überhaupt nicht mehr zugehört und nicht mehr ernsthaft diskutiert. Und ich finde, da können wir einen Unterschied machen und Entfremdung überwinden und genau darin Liebe üben. Ehrlich sein und auf Ironie verzichten ist so ein anderer Punkt, der mir oft begegnet, den ich auch kenne von mir. Wenn ich selbst unsicher bin und verlegen, neige ich manchmal dazu, in die Ironie zu verfallen. Aber Ironie verdirbt das Gespräch. Wenn man sich gut kennt, kann das sehr nett sein. Aber zum Beispiel ständige Ironie in deiner Ehe, davon ist dringend abzuraten. Besser ist, ehrlich miteinander zu sprechen. Mir erzählte eine erkrankte Frau, die eine schwere Operation hinter sich hat, dass sie so dankbar ist für ihre Nachbarin. Und sie ist deswegen so dankbar für die Nachbarin, weil die kommt und ihr hilft, sie ist selber noch gar nicht so alt, ihr hilft, sich anzukleiden. Und die Nachbarin von nebenan kommt und hilft ihr in ihre Kleidungsstücke hinein. So lieben wir. So überwinden wir Entfremdung. So nah jemanden an sich ranlassen zu kommen, der Nachbar ist, finde ich schon bemerkenswert. Spricht für die Hausgemeinschaft. Noch eins für euch. Wie könnt ihr Entfremdung überwinden? Bei euch geht es ja ums Lernen, es geht um die Lehrer, es geht um die Mitschüler. Und es geht darum, dass ja in der Schule Wissen geteilt wird. Und so könnt ihr Entfremdung überwinden, indem ihr euch im Wissen einfach unterstützt. Schüler und Studenten können Wissen teilen. und damit einander unterstützen. Und auch das kann sogar Spaß machen. Und das ist etwas ganz Praktisches, wo auch Entfremdung überwunden wird. Mensch, also ich, fällt mir gerade ein, habe ja meine Frau so kennengelernt, die Martina. Wir waren zusammen in der Schule. Ich saß immer ganz hinten, weil ich wollte nicht gesehen werden. Martina saß ziemlich weit vorne, so in den ersten zwei Reihen sitzen ja häufig die etwas besseren Schüler. Und ich konnte überhaupt kein Mathe, ich kann es immer noch nicht. Aber Martina sagte, lass uns auch zusammen Mathe lernen. Das fand ich gut. Und daraus ist mehr geworden. Liebe üben, Entfremdung überwinden und manchmal endet sogar in der glücklichen Ehe. Also so trägt Leben Frucht. Und das ist mein letztes. Die Achse der Beziehung verläuft, wenn Jesus sagt, seid mit mir verbunden, diese Achse dieser Beziehung verläuft über den Sohn, die Liebe und die Frucht. Das ist die Achse. Vom Sohn über die Liebe hin zur Frucht. Und das ist ja spannend, dass Jesus sagt, ich habe euch gesandt, Frucht zu tragen, verbunden mit dem Weinstock wie die Reben. Die Achse der Liebe besteht zwischen dem Sohn und der Frucht, die sich dadurch zeigt, dass wir mit ihm verbunden sind. Amen. Jesus lädt uns ein, das Mahl mit ihm zu feiern. Und je größer die Gemeinschaft, desto froher sind wir darüber. Deswegen nehmen wir als kleine Zeichenhandlung auch zum Abendmahl immer neue Geschwister, Freunde, Männer, Frauen, Jugendliche in unsere Gemeinde auf. Und jetzt bitte ich mal die Desiree nach vorn zu kommen und den Francis. Grüß dich. Morgen, Francis. Ja, ihr seid ja der Gemeinde schon vorgestellt worden in vorigen Gottesdiensten. Heute nehmen wir euch in die Gemeinde auf, freuen uns sehr darüber. Ihr seht, hier sind keine Tütchen, die obligatorischen. Und Am Eingang gab es ja auch keine Flyer für diesen Gottesdienst. Das liegt daran, weil unsere Bürokraft Monika Krell erkrankt ist. Und deswegen habe ich hier jetzt improvisiert. Liebe Desiree, wir nehmen dich heute in unsere Gemeinde auf. Wir freuen uns sehr darüber und vor allem, wir freuen uns über dich. Und ich habe für dich ein Bibelwort ausgesucht aus Psalm 16, Vers 11. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Das ist, so habe ich dich wahrgenommen, etwas, was dir am Herzen liegt. Jesus suchen, ihn finden, mit ihm umgehen, dazu beitragen, dass die Freude und das Glück in der Gemeinschaft mit ihm wächst. Für dich selbst, aber auch in der Weitergabe an andere. Und darüber freuen wir uns. Du bist im CO unterwegs, im Crossover. Das ist toll und wir freuen uns sehr, dass wir dich heute in unsere Gemeinde aufnehmen dürfen. Und später kriegst du das alles nochmal richtig ordentlich. Ganz herzlich willkommen. Lieber Francis, großer Mann, auch dich nehmen wir heute in unsere Gemeinde auf und ja, bei dir ist es genauso. Wir freuen uns sehr über diese Gemeindeaufnahme und wir freuen uns über dich. Und in unserem Aufnahmegespräch ging es um ein Bibelwort aus Hebräer 12, Vers 14. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und lieber Francis, das ist etwas, was in deinem Leben sichtbar wird. Dieser Wunsch nach Frieden. Nach Frieden mit jedermann. Und du weißt sehr gut, dass das nicht immer gelingt. Und genau deswegen strebt es dich und ist es dein Streben, dem nachzujagen. Denn ohne Heiligung, um dieses Bemühen, um Verbindung herzustellen, Grenzen zu überschreiten, ohne das geht es nicht. Und so bist du in unserer Gemeinde angekommen. Wir haben dich herzlich ins Herz oder lieb ins Herz gefasst, freuen uns darüber, dass du da bist und sind gerne weiter mit dir unterwegs und freuen uns auch auf das, was du an Herzenswärme und Gemeinschaft in unsere Mitte einbringst. Lieber Francis. Das für dich. So, ich will für euch beide noch beten, bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für Desiree und Francis. Wir danken dir, dass du beide gesucht und gefunden hast, den einen früher, die eine früher, den anderen später. Und doch warst du in ihrer beider Leben allzeit dabei. Wir danken dir, Herr, dass du sie in unsere Gemeinschaft führst, in unsere Mitte und dass wir sie liebend aufnehmen als Menschen, die du liebst. Und danke, dass sie die Gemeinde lieben, dass sie dich lieben und uns. Und so bitten wir dich, Herr, segne du uns. Lass uns etwas erfahren von deiner Kraft, die uns verbindet. Beschenke uns mit deinem Heiligen Geist. Lass uns Menschen sein, die leben zu deiner Ehre. Dass wir Menschen sind von Salz und Licht. Amen. Wir feiern heute das Abendmahl und wie ihr wisst, sind ja in diesen Tagen nicht wenige Menschen besorgt um ihre Gesundheit. Und wir wollen auf diese Befürchtungen eingehen und haben deswegen die Abendmahlsform heute etwas anders gewählt. Wir haben wieder diese vier Tische und ich bitte, dass die Helfer zu den Tischen schon einmal hinzugehen. Und an diesen Tischen ist es so, dass wir das Brot nehmen, aber aufgrund der Gefährdung, die manche fühlen und empfinden, werden wir es jetzt so machen, dass die Austeilenden rumgehen im Kreis, an dem wir am Tisch stehen und euch jeweils das Brot in eure Hände legen. Du hältst deine Hand offen, Und der Austeilende legt das Brot in deine Hand. So kann keine Infektion stattfinden, denn die vier sind clean. Und dann kannst du das Brot nehmen. Und mit dem Wein, mit dem Saft machen wir es ganz ähnlich. Wir haben heute sehr schöne Farben dabei. Wir reichen das von einem zum anderen derart, dass die Austeilenden mit dem Tablett von einem zum anderen gehen. Und du nimmst dir deinen Kelch und behältst den in der Hand und am Ende stellst du den auf den Tisch ab. In dieser Form wollen wir das heute gestalten. Das Entscheidende aber ist, dass uns Jesus zu seinem Mahl einlädt. Und das Entscheidende ist, dass wir kommen mit einem glaubenden, vertrauenden Herzen. Wenn du dieses Vertrauen hast, Jesus, ich komme zu dir, ich suche dich und ich danke dir, dass du mich suchst, dann bist du ganz herzlich eingeladen, zu diesem Abendmahl zu kommen und mitzufeiern. Und Jesus freut sich darüber, denn damit sagst du, Herr, du sollst auch mein Herr sein und mit dir will ich in Beziehung stehen und leben. So hören wir auf die Einsetzungsworte aus Lukas 22. Als die Stunde gekommen war, setzte sich Jesus zu Tisch und die Apostel mit ihm. Er sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde es erst wieder feiern, wenn das, worauf jedes Passamahl hinweist, in der neuen Welt Gottes zur Erfüllung gekommen ist. Dann nahm er den Becher mit Wein, sprach darüber das Dankgebet und sagte, nehmt diesen Becher und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde erst wieder Wein trinken, wenn die neue Welt Gottes da ist. Dann nahm Jesus ein Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch, für dich vergossen wird. Amen. Kommt herzu, es ist alles bereit.